Abendmahlsgottesdienst. Was ist Abendmahl? Was bedeutet Abendmahl? Und wer sollte am Abendmahl teilnehmen? Es gibt ja viele Aussagen und Auffassungen über das Abendmahl, über die Wirkung in den unterschiedlichen Kirchen. Sieht man das Abendmahl auch ganz unterschiedlich. Es gibt Kirchen, die katholische Kirche, die sich da etwas abkapselt, keine Gemeinschaft am Mahl mit anderen Kirchen hat. Es gibt die größte Gruppe der Kirchen, die darin offen sind, das Mahl zu feiern. Es geht aber nicht darum, um Mitglied in irgendeiner Kirche zu sein oder Gemeinde, um am Abendmahl teilzuhaben. Was ist denn das für eine Aussage? Reicht die Eintragung ins Kirchenbuch nicht? Habe ich damit nicht alle Rechte, die einer Kirche und einem Kirchenmitglied zustehen? Die Bibel kennt keine Kirchenbücher. Die Bibel kennt nur ein Buch, das uns genannt wird am Ende, das Buch des Lebens, in dem die eingetragen sind, die auf Jesus Christus vertrauen und auf Christus vertraut haben, die durch das Blut Jesu erkauft sind. Und ich behaupte, könnt ihr mir übel nehmen oder nicht, egal, welches Kirchenbuch wir aufschlagen würden, nicht alle, die in einem Kirchenbuch stehen, auch nicht in einem Gemeindebuch der Baptisten, würde ich im Buch des Lebens wiederfinden. Das ist nicht meine Sache, das ist allein Jesu Sache. Wer in dieses Buch eingetragen wird. Aber wir haben schon in der Fürbitte Jesu gehört, für seine Gemeinde, dass es Jesus darum geht, dass die Gemeinde eine Einheit bildet. Und auch dieser Predigttext, den ich für heute habe, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 10, vom Vers 14 bis 21, beschreibt dieses. Entschuldigung, ich bin im 2. Korinther hier, ich muss zurückgehen. Darum, meine Lieben, flieht den Götzendienst. Ich rede doch zu verständigen Menschen. Beurteilt ihr, was ich sage? Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Denn ein Brot ist's. So sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Seht an, dass Israel nach dem Fleisch, welche die Opfer essen, stehen nicht in der Gemeinschaft des Altars. Was will ich nun damit sagen? Dass das Götzenopfer etwas sei? Oder dass der Götze etwas sei? Nein. Sondern was man da opfert, das opfert man den bösen Geistern und nicht Gott. Nun will ich nicht, dass ihr an der Gemeinschaft der bösen Geister seid, in der Gemeinschaft der bösen Geister seid. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der bösen Geister. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Teil der bösen Geister. Oder wollen wir den Herrn herausfordern? Sind wir stärker als er? Es geht also beim Abendmahl um die Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, die nicht wir, so wie ich es schon sagte, beschwören und buchmäßig festhalten, sondern eine Gemeinschaft, die Christus schafft. Eine Gemeinschaft, die Christus schafft, die an kein Kirchenbuch gebunden ist. Und ich bin fest davon überzeugt, egal welche Kirchgemeinde wir uns aussuchen, ob es die evangelische, die katholische oder orthodoxe Kirche ist oder welche Kirche auch immer, die sich auf Christus beruft, in der gibt es Menschen, die sich zu Christus halten und die an Christus glauben und die aufgrund dieses Glaubens an Jesus Christus im Buch des Lebens stehen. Also hat es nichts mit irgendeiner irdischen Gemeindezugehörigkeit zu tun, sondern das Mahl des Herrn ist ein Gemeinschaftsmahl, das die miteinander verbindet, die zu Jesus Christus gehören, die an ihn glauben, die wissen, dass er ihre Schuld vergeben hat. Der gesegnete Kelch, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Was feiern wir beim Abendmahl? Ist uns das Abendmahl nur noch so ein Anhängsel an den Gottesdienst, in der Regel jeden ersten Sonntag im Monat, und dann wird eben Abendmahl gefeiert? Das ist nun mal so Tradition und daran halten wir fest. Feiert man so, weil es Tradition ist? Kann das wirklich eine Feier werden? Eine Feier, so verstehe ich es jedenfalls, muss immer einen besonderen Anlass haben. Und wenn wir vom Kelch sprechen, und Paulus von dem Kelch spricht, der die Gemeinschaft des Blutes Christi darstellt, dann geht es um die Gemeinschaft, dass wir in Christus Jesus Vergebung unserer Schuld und Sünde empfangen haben und dass wir uns dessen bewusst sind. Jesus hat sein Blut nicht dahingegeben und hat gesagt, na ja, Vater, ich denke mal, es werden ja vielleicht doch einige sein, die vielleicht mal daran kosten. So ist Jesus nicht an das Erlösungswerk gegangen. Jesus hat ganz bewusst sich selbst dahingegeben. Eine kurze Zwischenfrage, warum steht wohl der Kelch hier vor dem Brot? Denn in der Regel heißt es ja immer, Jesus nahm das Brot, dankte, brach es und gab es und danach den Kelch. Warum steht wohl hier, oder schreibt Paulus hier zuerst vom Kelch? Genau, weil das Blut die Vergebung unserer Sünde garantiert, wenn wir sie annehmen. Und wenn wir die Vergebung erfahren haben, dann dürfen wir teilhaben am Leib Christi. Es hängt einfach mit unserer menschlichen Art zusammen, dass wir erst einmal die Gewissheit haben müssen, dass Christus sein Blut für uns, für mich vergossen hat. Das ist der Einstieg, das ist der Anfang der Gotteskindschaft. Und darum legt Paulus auch an dieser Stelle hier, dann im 11. Kapitel lesen wir es ja genau andersrum, aber an dieser Stelle legt er Wert darauf, dass es uns bewusst wird, dass wir es wirklich verinnerlichen, dass das Blut Christi uns reinigt von aller Sünde, von aller Schuld. Ich befasse mich ja schon eine Zeit mit dieser Thematik. Und am letzten Sonntag, als Johannes Hilde hier war, sagte er diesen Satz: Der Mensch ist nicht in der Lage, sich als Sünder zu erkennen ohne den Heiligen Geist. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, aber so ähnlich hat er sich ausgedrückt. Wenn es uns nicht bewusst wird, dass wir Sünder sind, dass wir die Vergebung brauchen, dieses vergossene Blut Jesu am Kreuz auf Golgatha, das uns im Kelch symbolisiert ist, wenn uns das nicht bewusst ist, dann haben wir keinen Heiligen Geist. Und Johannes sagte sogar, wer keinen Heiligen Geist hat, ist kein Kind Gottes. Könnt ihr euch noch erinnern? Das ist eine Woche her. Darum ist es so wichtig, die Einheit im Geist, im Kelch, uns zu vergewissern, zu vergegenwärtigen. Denn er, Jesus Christus, hat jeden, der sich zu ihm bekennt, Schuld vergeben. Und in dieser Vergebung und nur in dieser Vergebung besteht die Einheit am Kelch. Bei aller menschlichen Unterschiedlichkeit. Aber um diese Einheit geht es. Dass wir wissen, Christus hat uns erkauft. Das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? In Doberan habe ich es erlebt, war für mich mal neu, die Erfahrung. Die Doberaner nehmen ein ganzes Brot zum Abendmahl. Und ich habe es anderswo auch schon, aber das, ich das so praktizieren sollte, war mir neu. Sie nehmen ein ganzes Brot. Es wird dann von dem, der die Mahlgemeinschaft leitet, gebrochen. Und dann gehen die zwei Stücke durch die Reihen. Und jeder bricht sich selbst ein Stück von dem Brot ab. Wir haben nun die langjährige Tradition, dass wir hier vorne Gemeinschaft gemeinsam das Brot brechen. Wir, die wir das Teil austeilen. Aber es geht um die Einheit des Brotes. Was ist ein Brot? Aus wie vielen Körnern besteht ein Brot? Und Brot gibt ja nur unterschiedliche Sorten. Es gibt Brot, da sind auch ganze Körner mit eingebacken. Aber der größte Teil am Brot ist eben immer noch das Mehl. Und wer will schon sagen, wie viele Teile Mehl es in einem Brot gibt? Das müssen wir uns mal bildlich vor Augen führen. Und Paulus sagt, wir sind ein Brot, ein Leib in Christus. Und da gibt es so viele unterschiedliche Dinge, die alle zusammengefügt sind. Und letztendlich das eine Brot bilden. Christus das Haupt, wir der Leib. Wir das Brot. Und wir sind, wenn wir das Pauluswort recht verstehen, auch nur berechtigt, wenn wir zu dieser Gemeinschaft bereit sind. Wir kennen auch das andere Bild vom Tempel, der gebaut wird, Stein auf Stein, Stein neben Stein. Und wenn wir so in die Gemeinde hineinkommen und auch in der Gemeinde leben, wir sind ja keine glatten Ziegelsteine, die so gut zueinander passen. Also ich bin jedenfalls noch nicht so abgeglättet, so geformt, dass ich keinen zum Anstoß werde oder dass der Nachbar bei mir nicht anfängt zu reiben und ich da meine Schwierigkeiten habe. Und dennoch hat Christus uns so, wie wir sind, mit aller Unterschiedlichkeit, mit unserer ganz eigenen menschlichen Mentalität zu diesem Leib zusammengefügt. Und das nicht nur Ortsgemeinde Bützow. Wenn wir Mahl feiern, sind wir in einer Gemeinschaft mit allen Kindern Gottes auf dieser Erde. Denn alle, die Abendmahl feiern und bewusst feiern, feiern das Abendmahl im Namen Jesu Christi, in Erinnerung an seinen Tod auf Golgatha, in Erinnerung an das Blut, das er vergossen hat, in Erinnerung an seinen Leib, den er für uns dahin gegeben hat. Haben wir schon einmal die Gemeinschaft in so einem Bogen gesehen? Was ist denn Voraussetzung auch für eine gute Gemeinschaft? Jesus sagt in der Bergpredigt, stehen zwei Verse, und wenn du zum Altar gehst, um zu opfern, und du willst dein Opfer darbringen und dir fällt ein, plötzlich kommt dir der Gedanke, mein Bruder hat etwas gegen mich. Oh ja, ist ja nicht so schlimm, wenn der mal mit mir nicht zufrieden ist. Das können wir vielleicht noch mal irgendwann regeln. Nein. Jesus sagt da etwas, was mich immer wieder, wenn ich das lese, ganz stark bewegt. Jesus sagt, wenn dir eingedenk wird, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, das Zweite kommt erst dann, wenn du etwas gegen deinen Bruder hast. Aber erst geht es darum, wenn dein Bruder etwas gegen dich hat, dann gehe hin und versöhne dich mit ihm. Dann geh hin und kläre die Sache. Auch wenn du keine Schuld an diesem Zustand hast. Und wenn du das getan hast, sagt Jesus, dann komm und bring deine Gabe dar. Ich habe es nachgelesen, dass von Anfang an die Gemeinde Abendmahl gefeiert hat, dieses Wort auch immer mit in Bezug auf das Abendmahl gesehen wurde. Und ich kenne es noch aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend, dass das oft gerade beim Abendmahl zitiert wurde. Wenn irgendwelche Streitigkeiten da sind, wenn irgendwelcher Hass da ist, irgendwelcher Groll, dann ist das ein Hindernis für die Gemeinschaft am Kelch und am Leib Christi. Darum sagt Jesus, gehe hin und versöhne dich. Ich habe mich gefragt, Wenn ich das so sage und wir das jetzt wirklich ernst nehmen, wer würde hier sitzen bleiben? Ich hätte auch meine Schwierigkeiten, hier stehen zu bleiben. Und wir werden dann vor dem Mahl eine Zeit der Stille haben, wo ein jeder sich selbst prüft. Denn ich denke, auch das gehört dazu, wenn Paulus sagt, jeder prüfe sich selbst. Dass jeder sich selbst prüft, wo habe ich etwas gegen meinen Nächsten, gegen meinen Bruder, gegen meine Schwester? Wo habe ich etwas getan, was diese Einheit in Christus verhindert? Und wenn wir es auch nicht so direkt praktizieren, dass wir dann alle gleich hier weglaufen, so dürfen wir es aber dann in dieser stillen Zeit unserem Herrn ganz persönlich sagen. Du weißt, dass ich mit dem überhaupt nicht klarkomme. Ich habe das in dem Buch gelesen, hier übers Abendmahl. Da wird es sogar ganz persönlich. Und ich habe echt überlegt, ob ich das so sage. Es geht in den persönlichen Bereich hinein. Habe ich als Vater, habe ich als Mutter etwas gegen meine Kinder? Bin ich mit ihnen nicht einverstanden? Habe ich als Kind etwas gegen meine Eltern, bin mit ihrer Erziehung nicht einverstanden? Hasse ich sie, habe ich Groll gegen sie? Geht es gegen meinen leiblichen Bruder? Geht es gegen meine leibliche Schwester? Habe ich etwas gegen sie? Dann muss das in Ordnung gebracht werden. Das kann einfach nicht auf die Bank geschoben werden. Und vor allen Dingen auch dann, wenn ich etwas gegen jemand habe, der neben mir sitzt, im gleichen Raum. Man könnte ja auch ein paar Minuten einräumen und sagen, wer etwas gegen den anderen hat, hier im Raum, der soll hingehen und das ansprechen. Hätten wir den Mut dazu? Es geht um die Einheit im Leibe Christi. Und darum ist mir dieses Wort der Einheit wirklich so schwer auf die Seele gelegt. Und Paulus schreibt ja diesen Brief an die Korinther, an die Gemeinde, weil gerade in Bezug aufs Abendmahl in Korinth so vieles daneben gelaufen ist. Da war von dieser Gemeinschaft wenig zu spüren. Die zu essen hatten, die haben sich zeitig getroffen, weil sie ja auch dementsprechend in einer Situation waren, in einer Stellung waren, wo sie sich das erlauben konnten. Es waren dann die freien Leute, die haben sich dann getroffen, gemeinsam gegessen, getrunken. Und wenn es dann soweit war, dass sie alle satt waren, ja, Paulus sagt sogar, dass sie nicht nur satt waren, sondern auch betrunken waren. Und dann kommen die Sklaven, die ja bis zum Dunkelwerden arbeiten mussten. Und die kommen in die Gemeinde, erleben das, was da vor ihnen geschehen ist. Und sie werden nicht bedient, kriegen nichts zu essen, außer dass sie teilhaben dürfen am Mahl des Herrn. Eine Frage noch, die ich auch in diesem Buch vom Abendmahl gelesen habe. Wie kann ich Mahlgemeinschaft haben mit Menschen, bei denen ich nicht bereit wäre, sie zum Essen einzuladen? Denn Gemeinschaft beginnt am Tisch, wo ich sage, die oder den möchte ich an meinem Tisch nicht haben. Oder wenn mich einer einladen würde und würde sagen, komm doch mal vorbei, dass wir mal gemeinsam essen und uns austauschen. Und ich würde sagen, zu dem gehe ich nie. Sind das Voraussetzungen für eine Gemeinschaft, wenn ich nicht einmal in äußeren Dingen Gemeinschaft mit meinem Nächsten haben möchte, ja, es sogar strikt ablehne und dann beim Abendmahl, naja, ist also mal, ist immer so dran und ich bin ja auch dabei und darum mache ich das eben so. Nein, nein, ich denke mal, das liegt schon wirklich ein Gewicht auf der ganzen Sache. Mir jedenfalls hat es bei der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst und auch jetzt doch arg zu schaffen gemacht, das so zu sagen, weil ich mich selber mit darunter stellen muss. Ich sage das nicht für euch, sondern ich sage das für uns. Sind wir wirklich zu dieser Gemeinschaft am Blut und am Leib Christi bereit? Und das ist die Frage. Denn jeder prüfe sich selbst. Ich kann nicht in das Herz des Nächsten schauen. Ich kann nicht sehen, was da drin ist. Das muss jeder für sich selbst prüfen. Und darum wollen wir jetzt in eine stille Zeit gehen. Vielleicht 2 Minuten. Und jedem Raum geben, sich einmal zu fragen, wo habe ich etwas gegen? Oder wo hat jemand etwas gegen? Mich oder ihn? Wo bin ich nicht bereit? Und wenn wir das so unserem Herrn im Gebet wirklich sagen, bin ich auch davon überzeugt, dass er uns vergibt. Das heißt aber nicht, dass wir hinterher so weitermachen können wie bisher. Ich sage jetzt, ach Herr Jesus, das ist mit dem bin ich da nicht so klar. Vergib mir das und dann mache ich so weiter. Wenn ich das jetzt so für mich erkenne und mich so geprüft habe, dann muss es auch zu einer Änderung in meinem Verhalten kommen. Und dazu segne der Herr mich und euch. Amen.